Wir räumen der Zeit eine ganze Menge Zeit ein. Eine Woche lang unser Blickpunkt rund um die Zeit und das in der Woche vor der Zeitumstellung. Wir wollen der Zeit also so ein bisschen auf den Zahn fühlen und machen das zu Beginn dieser Woche mit einem Mann, der sogar ganze Bücher über die Zeit schreibt. Jonas Geißler ist Zeitforscher, Mitinhaber des Instituts für Zeitberatung Times & More und jetzt am Telefon. Sie sind Zeitforscher. Was ist denn Zeit überhaupt?
Ja, wenn ich Ihnen das sagen könnte, dann wäre ich weiter. Also Zeit ist ein Phänomen, was seit vielen tausend Jahren beforscht oder bedacht wird, aber zu einer wirklich abschließenden Definition ist man bisher nicht gekommen. Und das ist vielleicht auch gar nicht nötig, sondern eher das Reizvolle, einfach weiter über die Zeit nachzudenken. Es gibt natürlich Definitionen, aber jede Disziplin hat ihre eigene. Deshalb kommt es darauf an, wen man fragt, was für eine Antwort man bekommt.
Die Zeit ist ja in Ihrer Familie sehr präsent. Ihr Vater ist Zeitforscher. Sie betreiben zusammen Ihr Zeitberatungsunternehmen. Sie haben vorher aber Soziologie und Medienmanagement studiert. Wie kam denn da dann die Zeit ins Spiel? Eben durch die Familie, durch den Vater?
Ja, das kam dann beides zusammen. Also sowohl im Soziologiestudium als auch dann, als es um die Medien ging, ganz praktisch, das war ein sehr praxisnaher Studiengang, kam irgendwann dieses Thema Zeit und Medien beispielsweise. Und da hat es bei mir geklingelt nach dem Motto, da war doch was, vielleicht frage ich mal naheliegend. Und bin auf meinen Vater zugegangen. Und dieses Thema war natürlich irgendwie immer da in der Familie. Allerdings hatte ich noch nicht so ein Anwendungsfeld und das wurde mir dann durchs Studium geschaffen und das hat sich ausgebaut und entwickelt und momentan ist so die Aufteilung, mein Vater als Forscher und Wissenschaftler und ich als derjenige, der auch das versucht in die Praxis zu übersetzen mit Menschen im Coaching, in Workshops, in Seminaren an diesem Thema von der Philosophie in die Alltagstauglichkeit gekommen.
Wir haben ja nun viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu füllen. Wir kommen schnell von A nach B, sind immer erreichbar. Das Smartphone, unser ständiger Begleiter. Das ist aber nur ganz oberflächlich ein Luxus. Welche Gefahr ergibt sich daraus?
Naja, heute ist ein bisschen wie bei der Fastenzeit, die ja auch quasi gerade ist. Früher hat man gefastet, weil es nichts gab. Und heute fastet man, weil es zu viel gibt. Oder in vielen Situationen, zumindest in unserer Welt hier, leiden die Menschen häufig, eher nicht alle, aber viele am Überfluss, zu viele Optionen, an die zu viele Erwartungen, eigene und fremde, geknüpft sind, wie die Zeit verbracht werden soll. Und da kann man, also da geht es eher über die Kraft des Seinlassens, die gut zu nutzen, also die richtigen Dinge sein zu lassen und nicht noch mehr zu tun. To-Do-Listen kennen wir, die sind voll und die quillen über. Und die Frage ist eher, von was können wir uns befreien, was brauchen wir alles nicht? Und diese Freiheit und Suffizienz eher als ein Gewinn zu sehen als ein Verlust.
Interessante These ja von Ihnen. Sie haben es schon angesprochen. Lassen wir besser die To-Do-Listen weg und führen Let-It-Be-Listen ein. Sie raten quasi dazu, mehr vermeintlich wichtige Dinge im Leben wegzulassen. Ist das denn in unserem Alltag überhaupt umsetzbar und denkbar?
Ja. Das merken Sie immer dann, wenn Sie zum Beispiel Ihren Kollegen, Ihre Ehefrau oder Ihren Ehemann oder Partner und Freunde fragen, sag mal, aus deiner Perspektive, was könnte ich denn alles weglassen? Also man kann das auch gegenseitig sich Let-It-Be-Listen schreiben. Ich rate dazu, das durchaus auch erstmal am Anfang mit einem Schmunzeln zu tun und klein anzufangen. Und wenn mich andere beobachten, die mich gut kennen, dann fallen denen meistens Sachen auf, wo sie sagen, na, das bräuchte es eigentlich gar nicht. Und dann geht vielleicht bei mir auch ein Reflexionsprozess los, wo ich sage, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus, es nicht zu tun. Und wie ist denn da die Wirkung davon? Und so arbeite ich auch in meinen Seminaren, weil wir operieren ja eh ständig mit der Unterscheidung tun, lassen. Also wenn ich was tue, lasse ich ganz viel anderes sein. Und die andere Seite der Unterscheidung zu schärfen, nämlich was lasse ich sein und dafür klarere Kategorien für sich zu entwickeln, das ist Ziel einer solchen Liste.
Und Sie sagen auch, eine gute Übung sei es, sich jeden Abend mal aufzuschreiben, für welche Tagesereignisse man dankbar ist. Was kann das bewirken?
Das bewirkt, ist quasi ein Gegenmodell zu, ich habe eine riesen To-Do-Liste, gehe irgendwie nach 8 Stunden oder 10 Stunden Arbeit nach Hause, bin müde und frage mich trotzdem, was habe ich eigentlich gemacht den ganzen Tag? Oder ich blicke auf die vielen Dinge, die ich nicht geschafft habe. Nach dem Motto, Jonas, schau mal, das hast du nicht gemacht, das hast du wieder nicht hingekriegt, das hattest du dir vorgenommen, aber da kam wieder was dazwischen und so weiter. Dann beende ich quasi meinen Arbeitstag oder Tag mit einer sehr negativen Perspektive, nämlich was ich alles nicht geschafft habe. Und den Fokus der Aufmerksamkeit darauf zu richten, was ich bewirkt habe, wo ich wirksam war, plus verknüpft mit dem Gefühl der Dankbarkeit, ist ein ganz starker ich sag mal, eine emotionale Ressource. Wofür bin ich eigentlich heute dankbar? Das muss nicht immer was Aktives sein. Es sind vielleicht ganz kleine Zwischenzeiten, kleine Begegnungen. Hartmut Rosa würde sagen, Resonanzzeiten, wo ich in einer Antwortbeziehung mit meiner Umwelt war. Oder mit Menschen, mit Aufgaben, mit Dingen.
Genau wie Ihr Vater tragen Sie, soweit ich weiß, keine Armbanduhr. Nehmen Sie sich dadurch aber nicht nur auf den ersten Blick den Zeitdruck, denn zu einer bestimmten Zeit irgendwo zu sein oder zu einer bestimmten und ausgemachten Zeit ein Interview mit dem Domradio zu führen, das wollen Sie ja eigentlich auch.
Das will ich auch und ich lebe da tatsächlich ein anderes Modell als mein Vater. Ich habe ja auch eine Familie mit Kindern und da gibt es doch mehr Koordinationszwänge, als die mein Vater hat. Und ich habe quasi die Uhr nicht am Handgelenk und habe sie nicht ständig in meiner Wahrnehmung. Und das ist mir auch wichtig, aber ich muss natürlich schon solche Termine wie den jetzigen hier koordinieren. Und ich werde auch von der Uhrumstellung, die nächstes Wochenende sein wird, nicht ganz unbetroffen sein.
Das heißt, Sie machen auch mit.
Ich mache insofern mit, als dass die Uhren, die auf irgendwelchen anderen Geräten sind, umgestellt werden müssen. Wohlgemerkt die Uhren und nicht die Zeit. Also Sie sprechen ja auch von Zeitumstellung. Wir versuchen immer ein bisschen diesen Anlass zweimal im Jahr zu nutzen, um den Unterschied zwischen Uhr und Zeit, der ein beträchtlicher ist, in den Fokus zu rücken. Deshalb sind wir auch dafür, dass die Uhrumstellung beibehalten wird.
Mhm. Es ist und bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema, die Zeit, Blickpunkt Zeit in dieser Woche bei uns im Domradio. Und dazu habe ich gesprochen mit dem Zeitforscher Jonas Geißler. Ich danke Ihnen und einen schönen Montag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.